Guten Morgen von mir auch. Das sieht hier ganz ungewohnt aus, weil nur drei Reihen in der Mitte stehen, aber das ist ja auch gut so, weil die Kinder mehr Platz gebraucht haben. Und ist das nicht schön, wenn wir sehen können, wie groß Gottes Liebe ist? Sie ist so weit und sie ist so tief und sie ist so hoch. Das ist Gottes Liebe. Wir haben heute schon was gesehen davon. Und es passt total gut dazu, dass es nämlich heute eine Predigt gibt, wo es um das Sehen geht. Ich möchte mit euch gerne heute Morgen das Sehen betrachten. Wie gut siehst du? Also ich sehe nicht so gut, ich habe eine Brille auf. Aber mit der Brille sehe ich dann schon doch, also ist in Ordnung. So, es gibt Leute, die können sehr viel besser sehen, aber es reicht aus. Also was siehst du denn, wenn du siehst? Ich möchte heute mit euch ganz viele Bibelverse ansehen. Ich möchte mit euch Zusammenhänge anschauen. Ich möchte euren Blick auf bestimmte Dinge richten. Ich möchte möglichst genau hingucken mit euch und das Wort Gottes betrachten. Und was ich vor allen Dingen möchte, ist euren Blick auf Jesus lenken. Und der kann sich echt sehen lassen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus meinem Garten, aus unserem Garten. Was seht ihr da auf diesem schönen Bild? Echt? Erzähl mal. Ein Blatt. Also da ist so ein grünes Blatt. Was seht ihr noch auf dem Bild? Eine Blattlaus? Lass mich gucken. Ich sehe keine Blattlaus, diese schwarzen Punkte. Na doch, da ist eine Blattlaus, du hast recht. Direkt auf der Ader ist eine Blattlaus. Diese kleinen Punkte da sind Löcher in dem Blatt und das Blatt ist angefressen und so weiter. Ne? Also, ich sehe auf dem Bild tatsächlich auch nicht ein Blatt, sondern ich sehe auf dem Bild Glockenblumen und Pfingstrosen und gelben Fellbericht sehe ich da. Seht ihr das auch? Nö. Ha. Dann guckt doch mal richtig hin. Dann richtet doch mal eure Aufmerksamkeit dahin. Guckt dahin. Es gibt einen Schriftsteller, Antoine de Saint-Exupéry, der hat gesagt, um klar zu sehen, reicht oft schon ein Wechsel der Blickrichtung. Also, huch, was ist denn das? Was seht ihr jetzt? Ja, also da kommen jetzt zutage tatsächlich die Pfingstrosen, die schön, der gelbe Fellbereich, die rechts die weißen Glockenblumen, die man da sieht. Und naja, da ist auch noch so ein grüner Fleck irgendwie, so ein bisschen so wie so ein Fleck auf der Pupille irgendwie, ne? Der ist so ein bisschen im Weg. Aber guckt euch diese Pfingstrosen an. Werft euren Blick mal auf diese Pfingstrosen, wie schön die aussehen. Oh, das ist die Pfingstrose. Ich habe die von Anfang an gesehen, aber ihr nicht, glaube ich. Am Anfang war da ein Blatt, das war angefressen, das war kaputt. Das Blatt hatte ein Problem. Das heißt, am Anfang habt ihr ein Problem gesehen. Vielleicht. Und jetzt ist da diese wunderschöne Pfingstrose. Also heute Morgen soll es darum gehen, auf was du denn deinen Blick richtest. Woran orientierst du dich? Was fesselt deine Aufmerksamkeit? Schaust du deine Probleme an oder wohin schaust du? Ich habe mal bei bibelserver.com, da kann man also auch online ganz viel Bibel lesen, da habe ich mal eingegeben das Wort siehe. Das steht ja relativ oft in der Bibel. Da liest man immer so, naja, und siehe da und da und da und da. Und wisst ihr, wie viele Treffer das gibt für das Wort siehe? Nach der Schlachter-Übersetzung 1257. So oft steht in der Bibel siehe. Dieses siehe, das hat immer die Funktion, auf etwas besonders hinzuweisen. Siehe, ich sag euch. Also, guckt nochmal hin und was jetzt kommt. Also kurz eben nochmal Aufmerksamkeit bündeln. Achtung, guckst du. Siehe. Ich lese euch mal ein paar von diesen allerersten Versen vor, wo dieses Siehe steht. Und ich ersetze das mal mit, guckst du? Weil so ist das, guckst du? Was anderes steht da ja nicht. Also die ersten paar Verse aus Matthäus, wo Siehe steht. Während er aber dies im Sinn hatte, guckst du, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Guckst du, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Herodes, guckst du, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und guckst du, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie aber weggezogen waren, guckst du, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Als aber Herodes gestorben war, guckst du, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und, guckst du, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und guckst du, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Guckst du. Wir reden so oft darüber, wie können wir Gottes Stimme hören. So, ich habe ein Problem oder ich habe irgendwas in meinem Leben und ich möchte so gern Wegweisung haben. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Aber wenn du seine Stimme nicht hören kannst, dann fang doch mal damit an, dass du sagst, ich sehe ihn erstmal an. Wenn ich nicht gucken kann, dann sehe ich ihn an. Wie oft steht denn höre in der Bibel? Siehe steht 1257 Mal und höre steht nur 446 Mal da. Also, Schlachter. Bibelserver.com, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Jesus selbst sagte zu seinen Jüngern, dann wenn ihr nicht glauben könnt, dann schaut doch hin. In Lukas 24 steht, da erscheint Jesus den Auferstandenen, Jesus, nachdem er auferstanden ist, den Jüngern, so Jesus der Auferstandene erscheint ihnen, und die Jünger kriegen erstmal total viel Panik und denken, sie sehen ein Gespenst. Und dann sagt Jesus, seht doch an meinen Händen und Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig, und er nahm es und aß vor ihnen. Also Jesus sagt, wenn ihr zweifelt, wenn ihr nicht glauben könnt, dann guckt doch. Und dann zeigt er ihnen die Male, wo er gekreuzigt wurde, in den Händen und in den Füßen. Und sagt, hier, guck, da sind die Löcher drin. Ich bin tatsächlich hier, ich bin der, der am Kreuz hing. Und dann glauben sie immer noch nicht. Und dann sagt er, ja, dann gib mir was zu essen. So, ich glaube nicht, dass Jesus da wirklich Hunger hatte. Aber das ist schon überzeugend, wenn jemand vor dir ist und dann mal eben so was wegmummelt. So ein Geist würde das nicht so machen. Und den Hirten, denen Jesu Geburt verkündet wurde, ihr kennt alle die Weihnachtsgeschichte, steht in Lukas 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn, guckst du, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Und dann gucken die Hirten und denken, ja, aber glauben tun wir es ja erstmal noch nicht. Und was machen sie dann? Dann sagen sie, ah, dann lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die dort geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und nachdem sie es gesehen hatten, steht in Vers 17, machten sie das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und Vers 20, die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Also aus Sehen und Hören entsteht Glaube. Gott hat uns so geschaffen, dass wir sehen. Das bedeutet zum einen, Gott hat Freude an schönen Dingen. Sonst hätte er uns keine Augen geschenkt. Und das bedeutet zum anderen, er möchte uns Sachen zeigen. Er möchte wirklich auch, dass wir Sachen sehen können. Ganz praktisch sind das so Sachen wie vorhin. Er möchte, dass wir Pfingstrosen sehen und Blumen im Garten und schöne Sonnenuntergänge. Für manche von euch viel ansprechender vielleicht schöne Motoren oder Windräder oder LKWs oder was weiß ich, tolle Mercedes oder egal, schöne Sachen sehen. Genauso möchte uns Gott aber auch andere Sachen zeigen, wie Zusammenhänge und wie Wahrheiten und wie Größenverhältnisse. Also wenn ich an meiner Arbeit neurologisch betroffene Patienten behandle, dann haben die oft Wahrnehmungsstörungen, visuelle Wahrnehmungsstörungen. Das heißt, sie können zum Beispiel nicht sehen, ob eine Tür aufgeht oder zugeht. Weil sie es nicht sehen können. Ihre Augen können das nicht mehr unterscheiden. Sie können vielleicht Längen schätzen, aber keine Distanzen mehr. Die können irgendwie sagen, okay, von die Kanzel von hier bis hier hat so und so viel Zentimeter, aber wie viel Abstand ist von der Kanzel bis zu den Stühlen? Das kann Kilometer sein, aber das können auch nur 3 Zentimeter sein. Da fehlt was plötzlich. Das kann vorkommen. Schwierig ist auch, wenn wir nur ein Auge haben. Daran wisst ihr das, wenn ihr euch mal ein Auge zuhaltet und dann versucht, ein Glas Wasser einzugießen oder mal vor euch die beiden Finger zusammenzuführen mit einem Auge. Macht das mal, probiert das mal aus. Ist viel schwerer, als wenn man 2 Augen hat. Gott hat uns ausgestattet mit Augen des Herzens. Also mit diesen natürlichen Augen, aber auch mit Augen des Herzens. Und wenn in der Bibel 1257 Mal siehe steht, dann heißt das, wir sollen diese Augen trainieren. Also, es gibt in der Bibel ganz viele von diesen Versen, wo Gott sagt, seht euch das an. Über Matthäus 6 habe ich euch auch schon mal was erzählt, über Sorgen machen. Und da steht genau das, seht die Vögel an. Guckt euch die Vögel an, die sehen nicht und die ernten nicht. Und trotzdem haben sie zu essen. Und betrachtet die Lilien auf dem Feld. Die spinnen nicht und die mühen sich nicht ab. Und trotzdem haben sie total schöne Sachen anzuziehen. Die sehen so schön aus. Und weit darüber hinaus geht es noch beim Sehen von Menschen. Da geht es um Beziehungen und da geht es um Vorbilder. Also wenn wir jemanden anschauen, ein Menschen, dann geht es um Beziehung dabei. Wie lange kannst du jemanden anschauen, ohne dass es unangenehm wird? In der Jugend war das früher so ein beliebtes Spiel. Man guckt sich an und wer als erstes wegguckt, der hat verloren. Oder wer als erstes anfängt zu lachen, der hat verloren. Weil es ist irgendwann unangenehm, sich so lange in die Augen zu schauen. Außer man ist verliebt. Wenn man verliebt ist, dann schaut man sich tief in die Augen. Und noch länger. Das haben die in der Jugend, die haben immer gewonnen, die sowieso verliebt waren ineinander. Weil die konnte man überhaupt nicht mehr auseinanderbringen, die Blicke. Aber andererseits, wenn dir jemand zu tief in die Augen guckt, der dir eigentlich nicht so nahe steht, dann denkst du, was will denn der jetzt von mir? Kennt ihr sowas? So beredte Blicke, Blicke, die so sprechen, die was sagen. Wenn du jemanden kennst, dann weißt du schon, wenn du ihn siehst, was der denkt oder wie er fühlt oder was ihm gerade durch den Kopf geht. Wenn Olaf irgendwie auf so eine bestimmte Art und Weise den Blick verzieht oder den Mund verzieht, dann weiß ich schon, was da gerade durch seinen Kopf geht. Einfach, weil ich ihn gut kenne und weil ich weiß, wie er dann aussieht, weil ich ihn gesehen habe. Meine Mutter, die hat ihre 6 Kinder durch Blicke lenken können. Also da musste nicht mehr viel gesagt werden. Das war ganz klar. Wenn die Mutter so oder so guckt, dann wussten die Kinder aber ganz genau, wo es lang geht. Das bedeutet, jemanden, den ich gut kenne und der mir viel bedeutet, den schaue ich gerne an. Den schaue ich oft an. Da möchte ich auch sehen, wie es ihm geht. Ich möchte von ihm lernen. Ich finde ihn schön. Es entspannt mich, ihn anzugucken. Ein vertrautes Gesicht anzusehen, das gibt einem Geborgenheit und das gibt einem Sicherheit. Schon so ganz kleine Kinder, die lächeln, wenn sich die Eltern über den Kinderwagen beugen, weil sie das Gesicht der Eltern dann erkennen. Wenn sie aufwachsen und irgendwas erleben und gesehen haben und sei es der, was weiß ich, und die, der Stein beim Spielen und irgendwas, und sie kommen mit einem zur Mama und sagt, guck mal, Mama, hast du gesehen? Sie wollen das zeigen und die Mutter soll es sehen. Und dieses Ansehen, das geschieht immer in Gegenseitigkeit. Ich sehe dich und du siehst mich. Also ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Sehen und Gesehenwerden, das ist eine Beziehung, in der man bereichert wird, in der man vom anderen lernt, in der man nicht nur hört, was der andere sagt, sondern sieht, ob er genau das auch selber tut, ob er authentisch ist, ob er glaubwürdig ist. Ah, ich sehe, was du meinst. Ich sehe, ob du lebst, was du sagst. Ich sehe, ob ich dir glauben kann. Ich sehe, ob ich dir glauben soll. Ich sehe, ob deine Worte zu deinen Taten passen. Ich sehe, was du tust. Ich sehe, was dir wichtig ist. Ich sehe, wer du bist. Ich sehe dich. Je wichtiger ein Mensch ist, desto größer die Vorbildfunktion, die er für dich hat. Von wegen Vorbildfunktion. Also, wenn die Eltern am Tisch sitzen und essen, ja, ich bin jetzt hier, ich bin Mutter, da sitzt Kind. Was gibt's denn hier wieder Schönes zu essen? Wieder so ein Fraß, weiß ich auch nicht. Mal ein bisschen was essen hier vorher am Auto. Aber was, schmeckt's hier nicht oder was jetzt mal? Kannst du dich nicht mal gerade hinsetzen? So kannst du aber wirklich nicht da. Das geht so nicht. Und vor allem spricht man nicht mit vollem Mund. Also erstmal aufessen und dann kannst du sprechen. So, und die Serviette kannst du auch benutzen, weil das macht man nämlich so. So. Was wird das Kind lernen? Hat das Kind gehört oder hat das Kind gesehen? Ich befürchte mal, das Kind hat gesehen, wie es geht. Es hat nicht gehört, wie es geht. Also es hat auch gehört, aber was es wahrnehmen und übernehmen wird, ist eher das, was es gesehen hat. Diese Vorbildfunktion, die haben nicht nur unsere Eltern für uns, sondern die haben auch Menschen, von denen wir lernen oder denen wir unterstellt sind. Also ein Chef, der von dir 150% Einsatz fordert, aber der selber den ganzen Tag am Computer rumdaddelt und im Internet surft und erst irgendwie 3 Stunden später zur Arbeit kommt, der wird dich nicht so anspornen wie einer, der genau das macht, was er von dir fordert. Ich möchte euch 2 Bibelstellen mitgeben, wo es um diese Vorbildfunktion von Menschen geht. Die erste steht in Matthäus 23, 1 bis 5. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. All ihre Werke tun sie, um von den Menschen gesehen zu werden. Guckst du nicht so wie die Pharisäer? Jesus weiß genau, welche Kraft in diesem Vorleben liegt. Jesus warnt vor diesen Pharisäern. Er sagt nicht, ich warne euch vor dem, was sie lehren, sondern ich warne euch vor dem, was sie tun. Guckt, ob das übereinstimmt, was jemand lehrt und was jemand tut. Jesus bezeichnet die ein paar Verse weiter als blinde Führer. Die Pharisäer sind blinde Führer. Das ist auch heute noch total aktuell. Wenn dir Leute was erzählen, insbesondere im geistlichen Bereich, dann guck, ob das Leben übereinstimmt. Ob das, was sie sagen, ob sie das auch leben. Passt das zusammen? Matthäus 7, Vers 15 und 16 steht: Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. An den Früchten. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Schaut hin. Was ist das für ein Baum? Was bringt der für eine Frucht? Die zweite Bibelstelle, wo es um Vorbilder geht, ist Philipper 4, 8 und 9. Da sagt Paulus: Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Guckst du? Paulus. Hier ist ein Vorbild, wo Leben und Werke zusammenpassen. Also Paulus sagt, was ihr an mir gesehen habt, das tut. Was haben sie denn gesehen an Paulus? Sie haben an Paulus gesehen, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was liebenswert, was lobenswert, was wohllautend, was eine Tugend ist, was gerecht ist, das haben sie an Paulus gesehen. Und er sagt hier, mein Leben passt zusammen mit dem, was ich gesagt habe, deswegen guckt mich an. Das könnt ihr auch so machen. Habt ihr so ein Vorbild? Frage ich euch mal so heute. Habt ihr so ein Vorbild? Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen gute Vorbilder, an denen wir sehen, um was es geht. An denen wir sehen, was ist denn tatsächlich gelebter Glaube. Sucht euch Menschen, die für euch Vorbilder sein können. Und lebt auch selber so, dass andere an euch was sehen können. So, und jetzt geht's endlich um Guckst du Jesus? Guckst du Jesus? Ich möchte mit euch Jesus ansehen. Euren Blick auf Jesus lenken. Die Schönheit von Jesus. Seine Güte, seine Reinheit, seine Wahrhaftigkeit. Jesus ist derjenige, den wir anschauen können und Entspannung dabei finden. Ein vertrautes Gesicht. Jesus, der zurückschaut, der uns genauso ansieht, mit Wohlwollen, mit Gunst und mit Liebe. Jesus, unser größtes Vorbild, unser Freund. Jesus, unser Herr und unser König. Jesus, das Lamm anschauen. Jesus am Kreuz anschauen und Jesus nach der Auferstehung anschauen. Jesus, der für uns gelitten hat und den Tod geschmeckt hat. Jesus, der weinte, Jesus, der hungrig war. Guck dir Jesus an. Lies die Evangelien durch und guck dir Jesus an. Das ist auf jeden Fall ein Vorbild. Weit darüber hinaus, aber lerne ihn besser kennen. So, ich verwöhne euch heute mit Bibelstellen. Oh, herrlich, was in der Bibel alles drin steht. Jetzt gibt es ein bisschen mehr Text. Könnt ihr noch oder müsst ihr einmal aufstehen zwischendurch? Sagt mal Hallo. Hallo, geht? Ah. Gut, dann kommt jetzt Hebräer. So, alle gerüstet. So ein ganz paar Verse aus Hebräer passt auf eine Folie der Präsentation. Hebräer 2, Vers 6 bis 10. Da geht es auch darum, dass wir Jesus sehen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn für kurze Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der für kurze Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessetwillen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Was für ein wunderbarer Bibeltext. Es gibt Dinge, die wir nicht sehen, und es gibt Dinge, die wir sehen. Hier steht, wir sehen aber Jesus, Vers 9. Dieser Bibeltext an sich ist ja schon eine ganze Predigt wert, deswegen gehe ich nicht auf die ganzen, ne? Also das ist keine Auslegung von diesem Bibeltext, aber dieser Aspekt da drin. Wir sehen ein Kind, was hier durch den Raum läuft. Schön, wie die Blicke alle hinterherlaufen. Also durch diese komplizierten Worte vom Hebräer sollen wir mal hindurchsehen. Was steht denn da? Gott hat den Menschen erschaffen als Krone der Schöpfung, also uns, den Menschen. Und er hat uns, den Menschen, eingesetzt über alles, was Gott geschaffen hat. Und er ist fast Gott gleich. Gottes Plan war, dass dem Menschen alles unterstellt ist, was er geschaffen hat, das Werk seiner Hände. Allerdings sehen wir das noch nicht. Was wir sehen, das ist Versagen, das ist Frustration, das ist Schwäche, das ist Begrenzung und so weiter. Der Mensch ist nicht das, was er Gottes Bestimmung nach sein sollte. Aber in diese Situation kam Jesus. Und wir sehen Jesus. Jesus kam, Jesus litt und Jesus starb. Und durch Gottes Gnade für alle sollte Jesus den Tod schmecken. Dieses für alle ist wichtig darin. Also es war angemessen für Gott, dass Jesus durch Leiden vollendet wurde. Und zwar, weil Jesus der Urheber unseres Heils ist. Also, was steht hier? Was sehen wir nicht? Wir sehen nicht den Menschen in seiner ursprünglichen Berufung. Und was sehen wir? Wir sehen Jesus, der alles gegeben hat, und zwar auf äußerst schmerzvolle Art und Weise. Damit wir Heil erfahren, damit wir heil werden und damit wir dorthin kommen, was Gottes Plan für uns war. Hier steht, Jesus ist der Urheber unseres Heils. Im Griechischen heißt dieses Wort, was für Urheber steht, Archegos. Das bedeutet Urheber oder Gründer, Herzog, Anführer, Oberhaupt. Archegos. Ein Archegos ist ein Wegbereiter für andere, die ihm folgen oder die ihm nachkommen werden. Jesus hat als Vorkämpfer den Weg zu Gott bereitet. Und durch seine Leiden wurde Jesus dazu fähig gemacht, diese Aufgabe zu erfüllen, nämlich Wegbereiter zu sein für unser Heil. Jesus identifizierte sich mit diesen Leiden, durch seine Leiden mit diesen Menschen. Und nur so konnte er uns Menschen wirklich verstehen, weil er sich durch Leiden identifiziert hat. Und dadurch kann Jesus mit uns fühlen. Wisst ihr, wer nicht selbst durch Schmerz und Leid gegangen ist, der kann das nicht verstehen. Wenn du nie ausgelacht wurdest, dann weißt du nicht, wie das ist, ausgelacht zu werden. Wenn du nie gemobbt wurdest, dann weißt du nicht, wie schlimm das ist. Wenn du nie körperliche Schwachheit erfahren hast, dann weißt du nicht, dass man nicht einfach sagen kann, reiß dich mal ein bisschen zusammen, geht schon, streng dich mal an, hast du keine Lust oder was. Nur wenn man das erfahren hat, kann man anderen helfen, kann man mitfühlen und kann man helfen. Und genau das tat Jesus. In Hebräer 2, Vers 17 und 18 steht, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester im Dienst vor Gott würde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Also weil Jesus mit uns fühlt, kann er uns helfen. Jesus kennt unsere Not. Er weiß genau, was du für ein Problem hast. Wie es dir gerade geht. Ich habe lange Zeit hier nur gelesen, ja, alles klar, warum musste Jesus sterben? Ja, für unsere Sünden, damit wir gerettet werden. Ja, aber warum musste Jesus leiden? Das ist natürlich richtig. Jesus musste sterben, damit er unsere Sünde tragen kann. Aber warum musste er leiden? Er musste leiden, damit er barmherzig mit uns umgehen kann und damit er uns verstehen kann, damit er uns helfen kann. Das, genau das steht hier. Worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Und dann, direkt im Anschluss, kommt der nächste Vers. Und da steht, daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Also, das ist ein Zusammenhang. Liest im Kontext, lest im Kontext. Worin er selbst gelitten hat, kann er denen helfen und er musste in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Deswegen, daher, betrachtet den Apostel, betrachtet Jesus. Guckst du? Jesus, guckst du? Also es geht darum, die Aufmerksamkeit wirklich auf Jesus zu richten. Im Griechischen steht für dieses Wort betrachten, ich kann es nicht aussprechen, aber katanoein. Kann jemand Griechisch hier? Katanoin, katanoein. Und dieses griechische Wort für dieses Betrachten, das besagt nicht nur etwas zu sehen oder zu bemerken, ohne es wirklich anzuschauen oder zu erkennen, sondern es besagt auch, dass man seine Aufmerksamkeit in einer Weise auf etwas richtet, dass man dessen inneren Sinn erfasst. Hier steht also, schaut euch an und versucht zu begreifen. Es genügt nicht so ein gleichgültiger, oberflächlicher Blick im Vorbeigehen. Das reicht nicht. Wir sollen konzentriert und unter Anspannung und all unserer Geisteskräfte genau dahin sehen. Wir sollen bemüht sein zu erkennen, was das für uns bedeutet. Guckst du Jesus? Das hat total viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Ich hatte eine Kollegin, die hat ein Problem gehabt mit Aufmerksamkeit. Ich meine, ihr kennt dafür so ein Wort, ne? Es gibt solche Leute, die haben ein Problem mit Aufmerksamkeit. Und dann hat sie ganz viel, ist da rein, da raus, hat sie irgendwas nicht wahrgenommen. Und irgendwann hat sie selber gesagt, Martina, pass auf, wenn du irgendwas von mir willst, kannst du dann dich so vor mich hinstellen und warten, bis wir Blickkontakt haben. Und erst, wenn wir Blickkontakt haben, kannst du dann erst sprechen? Ich krieg das sonst nicht mit. Ja, okay. Finde ich total gut. Sie hat das erkannt. Sie sagte, ich muss erst dich sehen. Ich muss dich sehen, dann hast du meine Aufmerksamkeit und dann kannst du reden und dann kann ich dich wahrnehmen. Und da steht hier auch, betrachtet. Betrachtet. Bleibt kurz stehen. Guckt. Betrachtet Jesus. Im Hebräerbrief steht noch ein ganz anderer bekannter Vers, in dem es darum geht, auf Jesus zu sehen. Den kennt ihr alle. Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Im Aufblick auf Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Also hier steht im ersten Vers, lasst uns jede Last und Sünde ablegen und in dem Kampf laufen, in dem wir laufen sollen, mit Ausdauer laufen, indem wir hinschauen auf Jesus. Lasst uns laufen, indem wir hinschauen auf Jesus. Und achtet auf ihn, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Das steht hier. Wir können unser Leben als Christen nur dann bestehen, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir Jesus ansehen, sonst geht das nicht. Jeder von uns trägt irgendwelche Lasten, mal mehr, mal weniger. Und im Moment glaube ich in dieser Gemeinde ein bisschen mehr. Es gibt viele Leute, die am Rande ihrer Kräfte sind, die einfach nicht mehr können. Da geht es um dieses Laufen mit Ausdauer. Und das geht nicht aus eigener Kraft. Das geht nur, wenn du schaust, indem du hinschaust auf Jesus, indem du genau guckst, ah, da ist mein Ziel, da will ich hin, da ist der, der mich anfeuert. Indem wir hinschauen, achtet auf ihn. Jesus hat genau solche Feindseligkeiten und solchen Widerspruch ertragen wie wir. Und er hat genau solche Schwäche gehabt und er war genauso krank wie wir. Achte auf ihn, damit du nicht müde wirst und den Mut verlierst. So, ich könnte jetzt noch eine Viertelstunde weiterreden, aber ich glaube, es reicht. Deswegen höre ich hier mal auf. Achtet auf Jesus. Achtet auf Jesus. Guckst du Jesus? Guckst du, nehmt das mit in die Woche. Guckst du Jesus? Warte, guck ihn an, warte, bis er dich anschaut. Schau, was macht er? Wie lebt er? Was hat er gemacht? Schau dir die Evangelien an. Was ist genau das, wie er sich verhalten hat in bestimmten Situationen? Das gibt so viel Kraft, so viel Ausdauer, so viel Halt. Guckst du Jesus?